Hi, Deadly.
Hey, Hex.
Na, wie geht's?
Soweit ganz gut.
Boah. Hey, bist du in Star Citizen noch überhaupt irgendwie drin? Ich war jetzt irgendwie 2 Wochen nicht mehr da, Umzug und alles. Dann musst du mich mal bitte abholen. Wo sind wir beide? 3.7.9 oder?
Und hey, nee, wir sind...
Ja. Entschuldigung,
wir sind gerade bei der Version 4.3.2 auf dem Live-Bild und der 4.4 im Testbild auf dem PTU, aktuell noch für Evocatis. Und dazu, und das ist vielleicht das Interessanteste von allem, einem Tech-Preview-Bild aktuell für die Evocatis mit dem Ingenieurs-Gameplay.
Oh, alles das, was hätte kommen sollen, wo ich den Umzug hatte und mich gefreut habe, dass es dann doch nicht gekommen ist. Okay. Und die Grundstabilität, wie läuft die Live-Version? Alles gut?
Für die Live-Version hat es das letzte Mal heute erst wieder einen Hotfix gegeben. Mhm. Da sind sie also weiter am Schrauben. Es hat gewisse Probleme gegeben, was Loot-Spawns anging. Es gibt aktuell immer noch ein Problem, das wohl tiefergehend intern bei CIG aktuell debattiert wird mit einer Spielmechanik, die aktuell dazu missbraucht wird, um Leuten ihre Waffen zu stehlen, obwohl die eigentlich nicht mehr stehlbar sein sollten.
Okay.
Und dazu haben wir aktuell ein dynamisches Event, das läuft mit dem Frontier Fighters Finale. Das läuft tatsächlich aber für so ein Event erstmal ganz gut.
Okay, also es gibt was zu tun, aber heißer Hut, der da noch vor der Tür steht. Ich selbst war einmal im Evocati-Bild und da war es noch recht früh. Bin tatsächlich nach Nyx gekommen, da war aber auch Nyx, außer Levski, aber da konnte ich nicht so hinfliegen. Also es ließ sich nicht auswählen, also hatte ich Nyx von Nyx.
Von Nyx angefangen hört man zwei Dinge. Auf der einen Seite hört man, die Performance ist aktuell unterirdisch, was aber beim Evocati-Bild irgendwo zu erwarten war. Außerdem hört man tatsächlich auch, dass CIG sich dieses Mal einen Grund überlegt hat in der Geschichte von Star Citizen, warum wir zu den Planeten in Nyx noch nicht hinfliegen können.
Okay.
Das ist ganz interessant,
weil
der erste Planet, der ja kommen soll, wird dann Nyx 1 werden mit dem neuen Genesis Planet Tech Version 4.
Mhm.
Da haben wir auf der CitizenCon Direct einiges zu gesehen. Und es ist jetzt ein Ladebildschirm aufgetaucht. Wir haben ja jetzt seit Anfang des Jahres 2025 haben wir in den Ladebildschirmen quasi immer so Zeitungsausschnitte.
Mhm.
Und von dem Evocati-Bild ist tatsächlich ein Ladebildschirm aufgetaucht für die Alpha 4.4, in dem dann ein Artikel drin steht darüber, dass Nyx 1 aktuell zu diesem Zeitpunkt mit neuer Technologie geterraformt wird, weswegen man da halt nicht hinkommt. Weil während da das Terraforming läuft, willst du da nicht als Mensch drin rumrennen. Und wenn das Terraforming von der Genesis Terraforming Corporation, heißt die, wenn das durch ist, dann wird dieser Planet eben für alle Bürger freigegeben.
Okay, ja, cooles Thema, weil ich habe über dieses Thema schon gesprochen und habe Folgendes gesagt, wenn Leute, die bisher Star Citizen gespielt haben und dann kam irgendwie, der erste Planet, der zweite, der dritte, die haben das ja mitbekommen, dass das so gang und gäbe ist. Und jetzt habe ich mich so zurückgesetzt gefühlt und habe gedacht, naja, die jetzt eigentlich dazugekommen sind, für die könnte es ein Fremdkörper sein, weil du hast schon viel mehr spielbare Mechaniken drin und das Spiel fühlt sich schon, oder die Alpha fühlt sich schon viel runder an und so. Aber es ist super gut, das ist ja, ich schreie ja immer noch sowas das ist ja genial, dass sie es bringen. Das macht mir Spaß. Terraforming. Man könnte ganz viele Fragen noch stellen, aber man könnte ja trotzdem hinfliegen und so, aber hey, es geht ja so ein bisschen darum, die Lore.
Ich kann vielleicht gerade einfach mal vorlesen, weil ich habe die Sachen offen. Was genau dieser in Anführungszeichen Zeitungsartikel sagt. Mhm. Dazu muss man sagen, dieser Zeitungsartikel kommt von der Vox Populi.
Ja, Achtung, ist alles weitere dann auch noch mehr Spoiler, weil das werdet ihr irgendwann mal selbst sehen. Aber das Evocati-Bild, die Evocatis dürfen darüber reden, also haben wir die Infos, ja? Wenn ich will, schaltet
wir
jetzt
weg.
Wir
haben die Infos.
Genau.
Ja, wir haben die Infos, diese Vox Populi, das ist eher so in Nyx, wissen wir ja, das ist weitreichend bekannt, dass da die Fraktion von der UEE losgelöst ist, aber eigentlich erstmal eine gesetzestreue Fraktion ist, die folgen nur halt ihren eigenen Gesetzen. Es ist also nicht so wie Pyro, dass es überhaupt kein Gesetz gibt, sondern es gibt die die, jetzt habe ich den Namen vergessen, die People's Alliance, so heißen die. Mhm. Das sind quasi Siedler aus der UEE, die mal irgendwann nach nix gegangen sind, weil die UEE da überhaupt kein Interesse dran hatte. Und die haben eben dann diese Station Levski besetzt und da ihre eigene kleine Gesellschaft gegründet. Und unter anderem ist Teil dieser Gesellschaft eben auch die Vox Populi, das ist quasi deren Tageszeitung. Und die schreibt, Nix 1 Terraforming shows progress, also Nix 1 Terraforming zeigt Fortschritte. Nascent oceans and atmosphere now present, das heißt also, der ganze Laden hat jetzt Ozeane und eine Atmosphäre, was er vorher nicht hatte. Despite not bothering to seek permission from the People's Alliance to test their experimental technology in our system, the change that Genesis terraforming has wrought upon the Nix One's formerly harsh surface in just a short time frame is undeniable. Heißt also so viel wie, obwohl die uns nicht nach Erlaubnis gefragt haben, also uns die People's Alliance, ob die da auf Nix 1 diese Technologie testen dürfen, muss man zugeben, dass die ehemals eigentlich komplett leblose Oberfläche dieses Planeten in sehr kurzer Zeit sehr stark verändert wurde. Und dann darunter als Unterschrift, could this be the dawn of a new hope for our people? Heißt also, könnte das vielleicht der Anfang einer neuen Hoffnung für unsere Gesellschaft sein? Weil dieser People's Alliance, der geht es in der Lore nicht wirklich gut. Die sitzen da in einem System, in dem es eigentlich keinen wirklichen Planeten gibt, auf dem man sich ausbreiten könnte. Außerhalb des Systems kommen die Vandul, die noch da nachtreten. Die sitzen auf einer auseinanderfallenden Station. Auch das haben wir ja in der CitizenCon Direct so mitbekommen, dass wir da dann irgendwann über die Municipal Works uns darum kümmern müssen, dass Levski weiter funktioniert als Station. Also dieser People's Alliance, denen geht es echt nicht gut. Und dann kommt jetzt eben Genesis Terraforming vorbei, hat experimentelle Technologie dabei, baut diesen Planeten da vor ihrer Nase um und die People's Alliance freut sich jetzt natürlich, dass es da möglicherweise dann aus einem eigentlich ja inhabitablen Felsen im All möglicherweise eine neue Heimat für sie wird.
Unheimlich viel Potenzial, auch die Geschichte dann weiterzuspinnen über Events in der Gegend und so. Der Planet wird ja immer mehr bevölkert. Von wem? Wer kommt vorbei? Wer versucht, Gebiete zu erobern oder sonstiges?
Ja, klar.
Das ist ja super. Das heißt, über die Zeit wird sich das dann auch entwickeln. Nur eine ganz kurze Frage. Weißt du, ob sie dann aber grundlegend etwas verändert haben? Im Sinne von, dass das ja eigentlich so nicht geplant war. Also war Nyx vielleicht anders beschrieben und immer so gedacht? Oder war dieser Nyx-Planet tatsächlich in der Urform, in der Lore bisher? Und dann haben sie sich gedacht, hey, machen wir es doch mal schöner und bringen dort unsere Tests mit der Engine weiter.
In der Lore war es so, dass das UEE sich irgendwann das System Nix angeschaut hat, da kurzzeitig versucht hat, eine Mining-Operation aufzuziehen und auch evaluiert hat, ob man die Planeten da terraformen kann. Und damals hat man dann aber gesagt, nein, das wird nichts. Dieses System hat zwar Rohstoffe, aber fürs Terraforming ist es nicht geeignet. Von daher haben wir auch nicht wirklich jetzt die Lust, da die Ressourcen reinzustecken. Ein System, das direkt an den Vandul-Raum angrenzt, das ist ja noch das andere Problem, so weit zu bevölkern, dass wir da in irgendeiner Weise unsere Kontrolle ausbauen. Das heißt also, in der Vergangenheit wurde ganz klar gesagt, diese Planeten, die sind so kaputt, da hilft auch Terraforming nichts. Und als dann nach der CitizenCon Direct gezeigt wurde, dass Nix 1 mit dem neuen Genesis Planet Tech entsprechend aussehen sollte, wie es aussehen sollte, mit Sümpfen, Wiesen, Wäldern und eigentlich ein doch relativ hübscher Planet, haben sich halt viele Leute darüber aufgeregt und auch meiner Meinung nach zu Recht, dass man aus diesem eigentlich komplett lebensfeindlichen Stein auf einmal diesen wunderschönen Planeten gemacht hat, weil es ja im Vorfeld eigentlich ein Jahrzehnt lang hieß, da ist nichts außer Steine und eine toxische Atmosphäre. Und da hat sie ja jetzt meiner Meinung nach eigentlich mit diesem Schlenker in der Lore, dass das jetzt ganz neue experimentelle Technologie ist, die eine Forschungsfirma aus der UEE da eigentlich erproben möchte auf diesem Planeten, wo, wenn es schief geht, es auch keinen interessiert. Das ist eigentlich so meiner Meinung nach ein wirklich guter Weg gewesen, das beides unter einen Hut zu bringen.
Ja, auf jeden Fall. Also ist elegant gelöst. Ich finde das in Form dessen, wie CRG auch guckt, wie sie, ich sag mal, die Meilensteine, die sie erreichen haben, bestmöglich an Division oder ja, wie sie die Vision anpassen einfach. Nach und nach, damit es ja trotzdem zufriedenstellend wird und so weiter. Wir hatten ja auch in einer der Folgen die Diskussion, irgendwie, was muss Star Citizen halt liefern oder was könnte oder ja, müsste dann Star Citizen liefern, wenn es so ein in der Nische trotzdem irgendwie so ein super krass erfolgreiches Game werden soll, was fast schon Massen dieser Nische interessiert. So haben wir uns mal ein bisschen überlegt und dazu gesprochen. Und hier ist es jetzt quasi ein super Weg auf dem Weg dorthin. Also Work in Progress ist sowieso, der Weg ist das Ziel. Ach, mir gefällt das, will ich nur sagen. Ich quatsch zu viel. Mir gefällt das. So lässt sich das zusammenfassen. Heißen die People of Alliance?
Die sind die People's Alliance.
Die People's Alliance. Ich schreibe nämlich
nebenher mit. Also die Allianz der Menschen.
Mhm. Ihr wisst ja, dieser Podcast ist einfach so produziert, dass ich währenddessen mitschreibe und dann wird daraus die Beschreibung und so alles ja, Topf und Deckel, würde ich sagen. Genau. Okay.
Nee, zu der People's Alliance kann man vielleicht noch sagen, dass das United Empire of Earth ist ein Imperium. Das heißt also, es gibt ganz oben einen Imperator. Mhm. Zu der Zeit, wo Star Citizen spielt, ist dieser Posten ist aber eigentlich eher der oberste Kanzler, der ist vom Volk unterstützt. Und zu der Zeit, wo sich diese People's Alliance gebildet hat, war das aber nicht so. Da war das UEE tatsächlich eine Militärdiktatur, und zwar unter dem Regime der Familie Messer.
Mhm.
Und während dieser Zeit hat sich historisch gesehen, das war 200 oder 300 Jahre vor der Zeit, wo Star Citizen spielt, hat sich diese People's Alliance gesagt, wir wollen in dieser Diktatur nicht leben. Mhm. Wir fliehen jetzt in ein System, wo die im Vorfeld gesagt haben, da haben wir kein Interesse dran, setzen uns hier in diese alte Station rein und machen quasi hier jetzt unsere Kommune auf.
Mhm. Sehr sympathisch.
Und ja, daher, und das ist das nächste Interessante, die Frage ist nämlich aufgekommen, wenn mit dieser ganzen Klassifizierung Hochsicherheits-, Niedrigsicherheits- und gesetzlose Systeme, wo fällt nichts rein? Und aktueller Stand ist, diese Kommune von Menschen, die sich da zusammengesetzt haben, die sind zwar immer noch kritisch der UEE gegenüber eingestellt, das sind aber in der Regel Menschen, die einfach nur friedlich zusammenleben wollen.
Mhm.
Weswegen die sich da halt hingesetzt haben und gesagt haben, wir schreiben hier unsere eigenen Gesetze. Die basieren darauf, dass wir alle gleich sind und nicht so wie im UEE, dass einige gleicher sind als andere. Was im UEE ja immer noch ein Ding ist, muss man auch dazu sagen, in der Lore ist das United Empire of Earth eine Zweiklassengesellschaft. Du hast halt die Zivilisten und dann hast du die Bürger, also die Star Citizens. Und wir haben letztes Jahr auf der CitizenCon gehört, dass letztendlich die Hauptstory von Star Citizen, wenn sie denn mal irgendwann reinkommt, eigentlich nichts anderes ist als unser Weg, also der Weg des Spielers von diesem Status des Zivilistens bis hin zum Status des Bürgers.
Mhm.
Und von daher ist das UEE immer noch eine Zweiklassengesellschaft und wird deswegen auch immer noch von der People's Alliance kritisiert, aber nicht mehr so kritisch gesehen wie zu der Zeit der Militärdiktatur.
Holla die Waldfee. Das ist ja einiges, was da im Background los ist. Das ist aber, ich finde, diese Trennung und diese, ich sag mal, Fraktion, kann man sagen? Sind das zwei verschiedene Fraktionen dann? Die sind ein bisschen schärfer, finde ich, als alles, was ich mitbekommen habe. Oder anders, Deadly, du solltest dich bewerben, die Lore irgendwo bei CRG zu erklären, auf dem CRG-Kanal. Ich habe alles verstanden, so schön verpackt. Dankeschön dafür, das ist ja der Wahnsinn. Ja, macht umso mehr Spaß, das mit dem Planeten, das ist ja auch was Emotionales. Das heißt, das Storytelling ist schon stark an der Stelle. Super. Mhm. Aber es gibt ja auch noch das Evocati-Bild von der Tech-Preview, oder? Also
das ist
Engineering,
richtig.
Hast du am Anfang gesagt. Ja. Ich muss da ganz kurz, bevor du loslegst, weil du hast ja dann Infos da dazu, ich muss sagen, das ist das, worauf ich warte und immer mit solchen Veränderungen denke ich mir immer so, danach oder währenddessen wird sich entscheiden, ob Star Citizen noch meins ist oder nicht, weil damit ja schon auch wieder eine spielverändernde Richtung deutlich wird. Aber was hast du alles gehört? Oder gelesen.
Vielleicht bevor wir da reingehen, was alles bekannt ist von diesem Tech-Preview-Test, gehen wir das heute mal ein bisschen anders an. Ich male einfach mal ein Bild davon, wie das Ganze dann im Gameplay aussehen wird.
Mhm. Oh, sehr schön.
Und du erzählst mir im Nachgang dann einfach mal, nachdem ich dieses, ja, diese theoretische Situation dir vorgestellt habe, wie du dieses Gameplay finden würdest.
Ja.
Wir stellen uns vor, du bist auf einer Kampfmission mit deiner Crew, auf, sagen wir mal, einer Polaris oder einer Idris, aber irgendeinem wirklich großen Schiff. Du hast 10 andere Crewmitglieder, die da mit dir auf diesem Schiff unterwegs sind. Und dein Job des Tages ist als Läufer für den Chefingenieur tätig zu sein. Das heißt also, du hast eine Person, die sitzt auf der Brücke, Starter auf ihr Display und gibt dir dann Anweisungen. Du bist ausgestattet mit einem Pembroke-Anzug, heißt also diesem Marshmallow-Anzug, um dich gegen hohe Temperaturen zu schützen. Du hast ein Multitool mit der Reparaturfunktion dabei und du hast noch einen Feuerlöscher am Gürtel. Und jetzt kommt diese Polaris.
Du hast Feuerlöscher gesagt.
Diese Polaris kommt an ihr Missionsziel an und wird in ein Gefecht mit einem anderen Großkampfschiff verwickelt. Das kann eine Polaris sein, eine Idris, das weißt du aber gar nicht. Weil dein Job ist es jetzt nicht, in einem Turret zu sitzen und auf das andere Schiff zu schießen oder auf der Brücke zu sitzen und diese Polaris zu fliegen. Sondern dein Job ist es, darauf zu warten, dass dein Chefingenieur dir einen Auftrag gibt. Mhm. Auf einmal siehst du, du sitzt zum Beispiel gerade in deinem Crewquartier, hast dich da gerade mit deinem Anzug ausgerüstet. Auf einmal siehst du, wie sich das Licht des Raumes von dem klassischen Weiß, wie wir es kennen, zu rot verfärbt. Du öffnest die Tür deines Raumes und bekommst gesagt, Hex, wir brauchen dich jetzt gerade unten im Maschinenraum. Eine unserer Komponenten ist getroffen, wir haben dort ein Feuer. Jetzt sprintest du los. Während du losrennst und dich durch die Korridore der Polaris bewegst, schlägt vor dir eine Kugel von dem feindlichen Schiff durch die Wand, trifft einen Sicherungskasten und steckt diesen in Brand. Du siehst das alles, wie es vor dir passiert. Mhm. Und hinter dir dein Kamerad, der mit dir zusammen in diesem Feuerlösch- und Ingenieurstrupp ist, wird von einer zweiten Kugel ins Bein getroffen. Mhm. Jetzt stehst du da in diesem Gang. Vor dir breitet sich ein Feuer aus. Hinter dir dein verletzter Kamerad am Boden. Und du musst dich entscheiden. Helfe ich jetzt meinem Kameraden? Gib ihm einen Medpen, hole ihn wieder hoch. Lösche von mir erst das Feuer, das langsam sich immer weiter ausbreitet und den Raum mit Rauch füllt. Versuche ich vielleicht, diesen kompletten Bereich zu entlüften. Riskiere dabei aber wieder das Leben meines Kameraden.
Klingt eher, wo ist denn die nächste Rettungskapsel?
Mit der Anweisung, was mache ich mit der Anweisung, dass ich in den Maschinenraum muss, um dort eine Komponente zu reparieren? Jetzt entscheidest du dich dazu, deinem Kameraden schnell einen Medpen zu geben. Den Weg zum Medbay wird er schon selber hinkriegen. Dann brätst du noch einmal mit deinem Feuerlöscher auf das kleine Feuerchen am Sicherungskasten, das sich ausgebreitet hat. Und dann rennst du weiter. Und dann kommst du im Maschinenraum an und du musst nur die Tür öffnen, um zu sehen, dass ihr gerade ein echtes Problem habt. Weil in diesem Maschinenraum steht alles in Flammen. Du siehst an den Wänden Komponenten, aus denen Funken herausfliegen. Du wirst per Funk von deinem Chefingenieur darüber informiert, dass diese Komponenten gerade kurz davor stehen zu explodieren und dass du als Ingenieursläufer jetzt etwas tun musst. Und dann stehst du da in diesem brennenden Schiff, wissend, dass wenn du nicht innerhalb der nächsten 2 Minuten dieses Feuer in den Griff bekommst und diese Komponenten repariert bekommst, dass du dann mit der kompletten Crew einfach in einer riesigen Explosion untergehen wirst.
Also die Rettungskapsel als Idee, Intuition bei dem Szenario, was du gezeichnet hast, war schon gar nicht so eine schlechte Option.
Okay, weil Notiz an mich selber. Ja, ich werde dich niemals in meiner Crew mitnehmen als Ingenieur.
Ich hatte nur einen Feuerlöscher, nur einen. Und der verflixte ganze Raum brennt und er explodiert ja gleich. Der Chefingenieur hat doch einen irgendwie hinter der Binde. Also was schickt er mich da hin? Der muss doch sehen, wie... aber okay, du hast das Bild gezeichnet, aber in diesem Fall ist der Feuerlöscher vielleicht gar nicht so unstark und vielleicht hätte man das ja noch hinbekommen. Okay, ja, das heißt dann löschen und einfach gucken, dass man den Raum dann, nachdem gelöscht wurde, wahrscheinlich auch anfängt, die Komponenten zu reparieren. Hast du denn auch was gelesen hinsichtlich der Justierung von Geräten? Also wenn sie erstmal repariert sind, müssen sie auch wahrscheinlich justiert werden oder ist das wahrscheinlich
dann eine müssen der nächsten sie wieder Iteration? Mit Strom versorgt werden, möglicherweise fehlen die Sicherungskästen. Das heißt, also im nächsten Schritt müsstest du dann gucken, ob die Sicherungen durch das Feuer beschädigt wurden. alles in Kommunikation mit dem Ingenieur auf der Brücke, weil der hat das Display, auf dem draufsteht, was wie kaputt ist. Möglicherweise hat der dann auch irgendwann die Entscheidung getroffen, dass dieses Feuer nur noch dadurch zu retten ist, dass man das in den ganzen Bereich entlüftet und dann musst du dich schnell in Sicherheit bringen, damit du nicht aus dem Schiff gesogen wirst. Also das ist, da gibt es viele Optionen und das Gameplay, das Ingenieurs-Gameplay wird meiner Meinung nach extrem viel Tiefe, insbesondere den großen Schiffen geben und einfach komplett neue Rollen, wie eben diesen Ingenieur und diesen Ingenieur, also den Ingenieurskoordinator, den Ingenieursläufer etablieren erstmals jetzt. Und dafür für Leute ganz neue Rollen schaffen, die aber, wie ich glaube, auch einige Leute extrem lieben werden.
Mhm. Ja, genau.
Weil dann bist du halt nicht mehr der Mensch, der den ganzen Tag auf der Brücke oder im Geschütz hockt, sondern dann bist du derjenige, der durchs Schiff rennt, während gerade neben dir Schüsse durch die Wand durchschlagen. Und ich glaube, das hat, so wie ich Star Citizen kenne, einfach schon das Potenzial, extrem atmosphärisch zu werden.
Ja, definitiv. Aber jetzt nochmal nachgefragt. Ich war ja schon letztens so noch sehr ungläubig. Also das mit den Schüssen durch die Wand. Ist das irgendwo, hast du es gelesen, gehört inzwischen? Also ist das bestätigt? Weil wenn es geht, ich freue mich um Gottes Willen, aber ich denke immer so, oh, das schafft, also das wäre selbst CIG zu heftig.
Nein. Gar nicht mal, weil technisch ist es relativ einfach umzusetzen und wir haben die Bestätigung, dass es kommen wird mit Maelstrom spätestens. Aber vermutlich auch schon in früheren Iterationen, einfach weil es halt technisch, du sagst halt nicht mehr, Kugel stoppt da direkt, sondern Kugel berechnet sich, wie weit komme ich jetzt durch die Panzerung. Und fliegt dann im Zweifelsfall entsprechend durch und trifft die Komponenten.
Ja. Es gibt ja auch kleine Schiffe, in einem kleinen Schiff, wo du vielleicht einen Einsitz hast und einen kleinen Raum hinten und dort Komponenten machst du ja vieles auch selber oder mit einem Kumpel, der kann sich natürlich drum kümmern. Aber es gibt ja auch noch diese Komponente beim großen Schiff. Du hast den Chefingenieur jetzt angesprochen und der wird ja voraussichtlich vor einem Terminal sitzen, wie wir es gesehen haben. Mhm. Es gibt ja solche Terminals. Mobiglas wäre natürlich auch fein, aber ich glaube, es wird schon an die Stellen gebunden sein. Das heißt, dieser Mensch wiederum hockt da oben, macht den Supervisor oder wie das sich das immer nennt und delegiert dann eben Aufträge, weil er die Übersicht hat, die den anderen fehlen. Ne? Und als du erzählt hast, ich stehe auf, ein wichtiger Punkt, oder ich fasse nochmal zusammen, Feuerlöscher, check. Multitool mit Reparaturaufsatz, check. Dann ein Anzug natürlich wegen Temperaturen, check. Dann aber noch wichtiger, Räume quasi B- und Entlüften. Aber noch heftiger, wenn das dann auch vom Ingenieursplatz geht oder wie auch immer, vielleicht hat der Captain es ausgelöst. Weiß nicht, ob du dich bezogen hast auf eine Mechanik, die schon funktioniert. Du hast aber gezeichnet, dass der Raum auf einmal die Farbe ändert. So, also war das jetzt ein roter Alarm oder hat der Ingenieur in meinem Raum dieses Licht gegeben, einfach nur
es in deiner Vorstellung? Es ist aktuell tatsächlich so, auf dem Engineering Preview, dass wenn ein Raum gewissen Schaden erleidet, gewisse Faktoren gegeben sind. Das heißt also, entweder es brennt oder da ist irgendwas richtig kaputt, die Lebenserhaltung fällt aus, solche Sachen, dass dann automatisch vom Schiff aus, also ohne dass der Ingenieur da irgendwas tun muss, dieser Raum in den Alarmbeleuchtungszustand versetzt wird.
Mhm, sehr gut, ja.
Wir haben auf einigen Schiffen haben wir die Möglichkeit, das Ganze manuell an den Paneelen durchzustellen. Normale Beleuchtung, Nachtlicht und Alarm. Und aktuell ist es auf dem Preview so, dass durch gewisse Schäden am Schiff automatisch diese Alarmbeleuchtung ausgelöst wird.
Engineering klingt toll, super. Der Punkt ist, wenn es jetzt in der Tech-Preview ist, ich meine, bei dem Evocati-Bild, das wird ja wahrscheinlich zu 4.4 online gehen. Oder, Moment, jetzt haben wir die Diskussion wieder. Es ist ja nicht mehr viel Zeit bis zu IAE, bis zum Messe. Ich glaube, ab dem 20. geht sie los. Wird auch ganz toll. Wird wieder so ein Community-Ding bei uns auch. Aber die Frage ist, sie könnten durchaus auch die IAE auf der aktuellen Version bringen, falls sie nicht gut durchkommen mit der 4.4er, oder?
Also, soweit ich weiß, ist der Plan, dass die 4.4 zur IAE erscheinen wird. Mhm. Die haben jetzt halt noch etwa 2 Wochen Zeit dafür. Ich gehe aber nicht davon aus, dass das Engineering mit der 4.4 erscheinen wird. Dafür ist einfach noch zu viel zu tun.
Es war auch auf einer anderen Version, ne? Das ist immer die Vorversion.
Das ist auf einer anderen Version, ja.
Genau, ja. Ist ja auch Tech-Preview, das dauert noch, ja, okay.
Ja, aber ich gehe davon aus, dass zum großen Geld ausgeben eben die 4.4 und nix erscheinen werden. Und das ist vielleicht ein ganz anderes schönes Stichwort, das große Geld ausgeben.
Ja.
Generell, die IAE ist immer die einnahmenstärkste Zeit für CIG im Jahr, aber tatsächlich nicht nur für CIG, sondern auch für einige andere Firmen, die eben das Drumherum für Star Citizen-Spieler produzieren, insbesondere was solche Sachen angeht wie Flightsticks, Throttles, irgendwelche Tischhalterungen, aber auch Game Glass, Tobii-Eye-Tracker etc., weil die Leute einfach eh gewillt sind, zu diesem Zeitpunkt viel Geld dafür auszugeben. Und da habe ich mir dann so ein bisschen die Frage gestellt, du hast dir jetzt zu deinem Umzug dein Setup quasi einmal komplett ab und wieder aufbauen müssen. Und einfach mal als hypothetischer Gedanke, wenn du unendlich viel Geld dafür zur Verfügung stehen hättest, was wäre dein perfektes physisches Setup für Star Citizen?
Meinst du damit auch den Rechner und also so
den, welche den Rechner Komponenten gehen wir einfach so? Mal davon aus, dass die Hardware die beste Hardware ist, die du so haben kannst.
Okay,
aber also, an Peripheriegeräten, ja. An Umgebung, was würdest du dir als das perfekte Star Citizen Gaming Setup vorstellen?
Also grundsätzlich, also wenn ich so viel Geld habe, wie ich will, oder was meinst du?
Ja.
Dann wird es natürlich mit so einem hydraulischen Gerät anfangen. Also wo?
So ein Motion Rig?
Ich weiß nicht, wie es heißt. Also ich sitze drin und wenn ich eben den Joystick bewege, dann bewegt es sich auch so. Ne? Also so quasi, dass ich so ein bisschen die Fliehkräfte simuliert bekomme oder einen Teil davon oder immersiver da drin bin. So, das wäre das allererste, glaube ich. Das würde sogar in mein Zimmer passen, aber dann wäre das Zimmer auch ganz gut ausgefüllt. So. Und dann, ja, natürlich irgendwie Joysticks. Im Moment sogar, hätte ich gerne sogar wirklich ein Hosas und ein Throttle noch dazu. Dann ein, zwei Komponenten würde ich mir hinstellen auch. Eben, ja, vielleicht mit so iPads oder sowas gelöst mit Game Glass ist, glaube ich, da eine Hersteller. Oder zum Teil mit, mit Programm, wo du eben Star Citizen drüber steuern kannst. Oder noch besser, Entschuldigung, ich zieh's zurück. Es gibt ja auch noch diese Cockpit-Teile, die aus Flugzeugen sind, von verschiedenen Herstellern, wo du wirklich physische Knöpfe hast. Davon würde ich mir wahrscheinlich noch ein paar hinstellen. Also richtig mobiles Setup. Ich denke aber, das eine ist nicht unbedingt mit dem anderen kompatibel, weil auf der anderen Seite habe ich mich hier recht gemütlich eingerichtet. Also ich glaube, das mit dem Bewegen, mit dem Physischen, das wäre schon ein bisschen zu heftig. Das bräuchte ich nicht. Aber ansonsten würde ich die Sachen machen. Und du?
Ich glaube, bei mir so ein Full-Motion-Rig wäre schon echt cool. Ich bin tatsächlich, ehrlich gesagt, aktuell versucht, mir so eins zu bauen.
Selbst zu bauen?
Weil da gibt's entsprechende Kits für und tatsächlich inzwischen auch relativ erschwinglich. Also die in den Anfangszeiten hat so ein Full-Motion-Rig hat dich einen mittleren fünfstelligen Betrag gekostet. Inzwischen gibt's aber die Kits für um die 1.000 Euro für so ein Ding.
Und eine Niere.
Muss man dann halt entsprechend zusammenbasteln.
Ja, gut, ja. Okay. Also IKEA für Fortgeschrittene.
Ja.
Für technisch.
IKEA für Elektroingenieure.
Wie Lego-Technik, aber noch krasser, so im Gegensatz zu Lego. Nein, Entschuldigung, okay, ich ziehe die Diskussion quasi, in der falsche Richtung. Aber hast du um die 1.000 Euro gesagt? Das werde ich mir mal angucken.
Also da gibt's viele schöne Projekte, wie man sich das Ganze selber bauen kann. Und tatsächlich auch relativ platzsparend. Das ist ja immer noch der andere Aspekt. Und dann würde ich vermutlich, wenn ich alle Rechenleistung der Welt hätte, würde ich versuchen, das Ganze mit entsprechenden Button-Panels zu kombinieren, aber auch mit VR.
Also VR erstmal als Emulation, damit es einfach funktioniert. Aber kannst du mir zu den Panels, ich hänge noch bei den Panels, was hast du gesagt, was für Panels? Das habe ich nicht verstanden.
Also ich habe aktuell selber quasi eins mit unter meinem Throttle drunter. Ich nutze aber auch da das Top-of-the-Line-Gerät von Wirpel. Also das ist muss man nicht unbedingt haben, muss ich hier ganz klar sagen. Aber es ist halt, ich habe es mir selber zu Weihnachten geschenkt.
Das wird ordentlich sein, so. Oh Gott, da will man und, aber nicht mit dir in der Partnerschaft sein, wenn du dir selbst schon so Sachen schenkst. Da muss doch eine Niere weg. Nein, Spaß beiseite jetzt. GZ erstmal schön, aber was ist diese, also was, ich verstehe Panel nicht. Was das ist?
Ja, du hast.
Ist es die Halterung oder was? Oder
was nee, ist du hast Panel? Ja immer Leute, so quasi, als Bauelemente hast du dann 15 verschiedene Schalter mit verschiedenen Schaltertypen drauf. Sowas.
Okay.
Das findest du für Flugsimulatoren
dann
relativ gut als ergänzendes Gerät zu einem HOTAS oder HOSAS Setup.
Verstehe.
Und das Schöne an Star Citizen ist, dass die da sehr, sehr offen sind mit ihren Buttonbelegungen und man da viele Sachen reinbauen kann. Natürlich, das Game Glass ist das eine, aber wenn man wirklich alles als physische Schalter haben kann, dann kann man auch alles auf physische Schalter legen. Also ich habe zum Beispiel bei mir, es sind, glaube ich, knapp 70 extra Knöpfe belegt, die eben an meinem Stick und an meinem Throttle dran sind. Und das geht dann los mit solchen Sachen wie ein Flick-Switch für Fahrwerk raus und rein und alle Türen auf und zu, über einen Schalter mit Schutzkappe für den Schleudersitz, über einen Drehschalter zum Durchwechseln von MFDs und Kippschalter für das Kalibrieren von Scanning und Raketen und was weiß ich was. Also da gibt's echt
das
viele Sachen, die man belegen kann, wenn man sich hinsetzt und dann auch mal die 2 Stunden Zeit nimmt, das entsprechend zu belegen. Weil Star Citizen hat, ich glaube, es waren knapp 500 Knöpfe, die man belegen kann, wenn man es wirklich will. Die braucht man nicht alle, aber wenn man sie alle belegt und wenn man für alles sich einen Knopf an den Schreibtisch schraubt, dann kann man damit alles machen. Und es ist wild, was man das teilweise anstellen kann.
Das Schöne, wenn man, je mehr man davon hat, von so Geräten und wenn man sich damit auseinandersetzt, ich habe es ja schon öfter bei Joysticks festgestellt, egal ob es ein Plastik-Joystick hier von Thrustmaster war, mit dem ich eingestiegen bin, oder dann Joysticks mit mehr Knöpfen. Ich liege dann zumindest sehr gerne abends da und bin dann im Kopf wirklich in Situationen, und überlege mir, wo die Knöpfe dann am besten sind, bis ich dann irgendwann mal manche belegen es schon, weil sie sich damit gut auskennen und sofort das wissen. Ich muss mich da mal in diese Geschichten reindenken, so wie du sie heute gezeichnet hast mit dem Ingenieurs-Gameplay. Ja, großartig, das ist toll. Aber was nicht so toll ist, ich habe inzwischen hier ja ziemlich, ich habe weitere Geräte zum Testen bekommen. Und wenn ich jetzt mein Setup so machen wollen würde, wie ich es machen, also so wie du mich gefragt hast, dann hätte ich unheimlich gerne einen Tisch, wo diese Sachen, damit meine ich die Joysticks, die Peripheriegeräte im Bereich Steuerung, dass sie einklappbar sind. Also ich hätte gerne das Gefühl, ich klappe unter dem Tisch irgendwas raus oder es fährt eben raus mechanisch, wobei aufklappen wäre wahrscheinlich schneller und dann habe ich eher so ein Lenkrad wie bei der, wie heißt sie denn, bei der Freelancer. Oder ich gehe auf die beiden Joysticks und kann die einklappen. Oder dass auch der, hier der Throttle dann ein- und ausfahrbar ist. Ich hätte gern, das wäre für mich das perfekte Immersionscockpit, weil ich dann je nach Schiff mich anders entscheiden würde, was ich vor mir habe. Und ich weiß nicht, ob du die letzten Streams gesehen hast. Letzten Endes habe ich jetzt auch für mich eine Ecke eingerichtet des Supervisors. So, das heißt, ich habe dann Beamer hinten an der Wand. Das heißt, wenn ich selber nicht aktiv bin, muss ich hier gar nicht am Rechner hocken, sondern sitz ganz gemütlich im Wohnzimmer, starr auf die Wand. Dort ist ein Beamer und dort sehe ich 4, 5 Menschen, die gerade in der Situation sind und so. Ne? Also das ist das eine, aber das andere ist, das mit dem Aufklappen. Siehst du das genauso? Hättest du das gerne? Gibt es da Lösungen oder sagst du nur, du hast ein Setup und Schluss damit?
Da gibt es definitiv Lösungen für. Das kann man erstmal vorwegnehmen. Mit Halterungen, die man dann entsprechend wegklappen kann. Die haben da irgendwie so Schnappschlösser dran. Also das gibt es, da gibt es eigentlich nicht viel, was es nicht gibt, weil diese Systeme sind halt in der Flugsimulations-Community schon seit lange vor der Existenz von Star Citizen eigentlich im Gebrauch. Und du hast vor allem eine Community, die gerne mal viel Geld in sowas investiert und auch sehr erfinderisch ist, muss man dazu ja auch sagen. Also halterungstechnisch gibt es, glaube ich, nicht viel, das es nicht gibt. Und ich glaube, ich fände die Idee tatsächlich auch ziemlich cool, dass man dann halt sagen kann, so jetzt sitze ich hier in meinem Schiff, habe gerade meine Ich-fliege-Schiff-Konfiguration, dann steigst du aus dem Sessel auf, kannst dann deine Sticks wegklappen, hast stattdessen dann Maus und Tastatur Oder aber wenn du dann in, keine Ahnung, einen Ursa steigst, kannst du dann das Lenkrad stattdessen davor hängen. Also das wäre schon cool. Wobei ich da dann tatsächlich, glaube ich, mir irgendwann die Frage stellen würde, warum ich so viel oben steige, wenn ich jedes Mal wieder diese Konfiguration umklappen muss.
Ja, das müsste man dann auch zu Ende denken. Immerhin hast du ja die Frage aufgemacht, wohin das Gehirn assoziiert, wenn man sagt, erstmal kein Limit und was würde man sich wünschen. Das ist. Aber fand ich lustig, dass du auch wie nennst du das? Pneumosystem? Nein, ich habe es schon wieder vergessen. Den Sessel, der sich bewegt.
Das ist Full Motion Rig.
Full Motion Rig heißt es. Und oh Gott, und dann müsste ich ja fürs FPS die VR-Brille, du kennst doch diese Walking-Pads von Disney, glaube ich, waren bisher die besten, die sauteuer sind und so. Hast du mir, glaube ich, sogar erzählt. Also ne, für alle, die jetzt quasi, denen das zu schnell ging, ihr habt eine VR-Brille auf, habt so eine Art, ja, quasi Controller oder Gewehr in der Hand und könnt dann durch die virtuelle Welt einfach laufen, indem ihr auf der Stelle lauft. Und das ist da super gut gelöst. Aber teuer. Ja.
Ja, da gibt's von Disney den Magic Carpet, nennt sich das, glaube ich. Das ist unbezahlbar, verkaufen die halt auch nicht. Aber es gibt auch durchaus andere Lösungen, die man da so sieht. Also es gibt VR in Anführungszeichen Laufbänder, weil es sind eigentlich keine Laufbänder, es sind eigentlich eher sehr, sehr rutschige Oberflächen, auf denen du dann mit speziellen Schuhen einfach auf der Stelle läufst. Und das habe ich tatsächlich auch neulich gesehen. Es gibt auch Projekte, da haben sich die Leute quasi aus einem handelsüblichen Laufband für unterm Schreibtisch so ein Ding dann selber gebaut. Sah sehr abenteuerlich aus, hat aber wohl gut funktioniert und ja, das war aber wohl so ein Ding, da meinte der Besitzer und der das Ganze gebaut hat, dann irgendwann dazu. Es hätte ihm eigentlich erst so wirklich vor Augen geführt, wie groß Videospiele platztechnisch sind, weil dein Charakter, der kann halt immer schön zumindest joggen. Aber wenn ich dich jetzt, weil da ein Turret steht, 2 Kilometer vor einem Bunker aussetze und du dann diese 2 Kilometer physisch zu Fuß gehen musst, dann, also ich sehe den Stream, Hex geht auf Daymar spazieren.
Ich wäre so fit innerhalb von Wochen.
Hex geht auf Microtech spazieren. Wir heute laufen, oder nehmen wir mal nicht den Zug, sondern heute laufen
du
wir
hast
von
doch
Microtech
sogar einen Kumpel,
von den
der
Comments
macht
zum
das,
Spaceport.
Der läuft die Spiele mal durch und so, ja, genau. Oh Gott.
Ja, das wäre schon eine coole Stream-Idee, wie du dann einen 3-stündigen Spaziergang über diesen Eissee machst.
Ich mach das nur, wenn du das hast, so dann einfach nur Kamera von oben, dass man so quasi nur einfach sieht, dass wir laufen oder auf die Füße, so. Und dann laufen wir mal 2 Stunden gerne.
Das wäre eigentlich
alleine
mach ich
das nicht.
Cool, weil...
Ja, ich mache ja in Zukunft Citizen, auch immer mehr Co-Streams, also von daher ist es super gerne, ne? Ja, mach das. Nee, also ich laufe
halt
mit...
eigentlich ein super cooles Ding.
Aber durch den Wald, Deadly. So ein bisschen so.
Ja,
so,
durch den Wald, ne? Irgendwo hin, wo es schön ist.
Wir machen das
dann fliegt man
auf
dahin.
Nyx. Nyx hat so schöne Bäume, wenn es fertig ist.
Mhm. Ja, dann fliegt man einfach irgendwo hin und sagt, so, heute gehen wir hier spazieren.
Ja, und so ein Laufband, das kriege ich von meinem Chef. Der hat sich eins geholt für unter dem Tisch. Ist perfekt. Du, wow, wir haben heute echt eine Menge, aber es macht mir Angst mit dem VR, weil eigentlich merkt man daran, dass die Welt, in der wir leben, auch quasi irgendwie VR ist. Aber ich sag mal, wir sind nicht aus Pixeln, sondern aus, okay, es reicht, dass wir Technik behandeln und dass wir Star Citizen behandeln. Wir haben heute unter anderem auch quasi uns angehört, schöne, gezeichnete, Mission oder was heißt Mission? Das Leben eines Ingenieurs knappen unter der Anleitung eines Chefingenieurs, super geil. Und es kommt eine Menge, eben Nyx. Und danke schon vor allem für diesen bildenden Exkurs über die People's Alliance, die United Empire of Earth. Da habe ich heute echt, ich wusste das von der Zweiklassengesellschaft nicht so sehr. Ich wusste aber, dass wir wohl keine Citizens sind. Ich darf nicht sagen, hi Citizen,
noch
hast
nicht.
Du dir noch nicht verdient. Ich auch noch nicht, oh Gott.
Ja.
Jetzt wollen die auch noch, dass wir uns das verdienen. Wir sollen dafür bezahlen, dass wir uns das verdienen. Das haben die gut gemacht. So. Ihr müsst jetzt auch für den Podcast bezahlen.
Aber,
ihr habt schon bezahlt, 3,99 €. Geht alles an Deadly.
Was?
Ja, wir machen Geld.
Ich weiß von nichts.
Ich hab's nicht
bevor
mit
wir jetzt aber zu, Schluss machen, vielleicht gerade noch an dich die Frage, weil du es gerade nochmal aufgebracht hast, das Ingenieurs-Gameplay-Hacks. Glaubst du als Spieler würdest dieses Gameplay interessant finden?
Definitiv in eher dem mittleren, aber auch in dem großen Rahmen. Also das mit dem großen Rahmen finde ich gut, auf Dauer nur ab und zu. Aber ich denke immer an meine MSR. Ich bin doch der verkappte Typ, der irgendwie mit dieser MSR unterwegs ist und denkt, er ist Follow und ist Schmuggler oder sowas. Und da sind 2, 3 Leute an Bord immer wieder mal. Diese Größe mag ich sehr mit dem Ingenieurs-Gameplay. In den Kampfaktionen wird es mir auf Dauer zu stressig werden. Ich denke, dieser Gameplay-Loop wird das mal am Anfang von vielen primär behandelt, dass du keine Gunner und keine weiß was ich hast. Alle wollen nur Ingenieurs-Gameplay so die erste Zeit eventuell machen. Aber es wäre was für mich, aber nicht so, also ich könnte in einem Großeinsatz das machen und würde mich da wohler fühlen. Ja. Ich meine, ich stell dir die Frage, erinnerst du dich, als wir mal beim Wurm waren und wir nur ein Team waren, was hinten den Backup gemacht hat? Wir haben da gesessen und die meiste Zeit gequatscht, waren auf Bereitschaft. Ja. Da holst du mich immer ab und da hocke ich dann auch als Ingenieur. Ist halt nur wichtig, wenn dann Action ist, dass man weiß, was man zu tun hat. Also ich fühle mich da abgeholt und das ist eine willkommene Abwechslung. So eine lange Antwort.
Ja, und vielleicht, um kurz noch einmal auf dieses Bild einzugehen, du mit deiner MSR, auch da, selbst wenn du solo mit der MSR unterwegs ist, das Ingenieurs-Gameplay wird sich, wenn du von A nach B fliegst, nicht groß bemerkbar machen, aber irgendwann kommt dann der Punkt, wo auf deinem MFD es dir anzeigt, du hast hier eine Komponente da und da, die geht jetzt gleich kaputt. Mhm. Das sagt dir das Schiff, das sagt dir halt, wenn deine Komponente in einem kritischen Zustand ist. Und die Komponenten nutzen sich auch durch den Alltagsbetrieb langsam ab. Nicht so, dass man alle 5 Minuten anhalten müsste, um eine Panne zu flicken, aber so, dass man 3, 4 Stunden mit dem Schiff unterwegs ist, dass man dann doch schon mal gucken sollte, wie es um die Komponenten steht. Und dann sagt dir das Schiff einfach auf deinem MFD, hier, Hex, du hast eine kritische Komponente. Und dann stehst du auf, gehst zu deinem Engineering-Terminal, guckst dir da an, wo ist diese kritische Komponente, nimmst dir dann ein Multitool, rennst dann nach hinten, in den Laderaum im Zweifelsfall bei der MSR, gehst da in deinen kleinen Seiteningenieursbereich, machst die Klappe auf, brettst einmal mit dem Strahl drauf, siehst dann, wie dir das Multitool anzeigt, okay, hast du repariert, dann machst du die Klappe zu, setzt dich wieder in den Pilotensitz und fliegst zum nächsten Punkt.
Ja,
auch so.
Gut
auch
erklärt,
das ist Ingenieurs-Gameplay.
Genau. Das heißt, wenn, stimmt. Und auf dem großen Schiff bedeutet das ja aber auch das Gleiche. Das heißt, nicht nur im Zimmer rumhocken, sondern mal zusammen vielleicht einen Gang machen und sich die Komponenten anschauen, ein bisschen optimieren und so oder reparieren. Ist schön. Dann gehört es eben dazu. Ich suche oft in Star Citizen was zu tun. Und wenn so Sachen zu tun kommen, irgendwann mal weißt du brauchst einen bestimmten Rohstoff, musst den irgendwie wieder einkaufen, irgendwo abholen oder wenn sie dich sogar irgendwo hinschicken an bestimmte Orte. Ne, du hast mich, glaube ich, heute außerhalb des Podcasts gefragt, wie Ark Raiders mir gefällt. Mensch, da sind viele Sachen drin, die in Star Citizen so kommen werden, die jetzt schon da sind, in so einem kleinen Arcade-Spiel und sowas. Und die fehlen mir in Star Citizen und die kommen mit dem Engineers-Gameplay rein. Die Frage ist nur, wann kommt es? So, ich bin viel zu heiß jetzt da drauf. Oh Gott, ist das Tech-Preview noch am Start? Kann ich da heute noch reinschauen?
Da muss ich tatsächlich immer gerade schauen. Es kann sein, dass es schon, also ich glaube, das Initiale ist schon wieder offline, aber es sollte noch mal irgendwann eine zweite Runde geben.
Ja, super. Okay, das ist dann wahrscheinlich die auch etwas angenehmere, eventuell, weil sie einen Schritt weiter sind. Wer weiß. Hey Deadly, ist dir was aufgefallen? Das ist immer so, A, bin ich schlecht im Abmoderieren und B, bei jedem Abmoderationsversuch der ersten Folgen oder aller Folgen kommt noch ein Thema auf. Das ist gut, wenn uns die Themen ausgehen, dann sage ich ihr Lieben, tschüss und es hat mich gefreut. Ich muss nämlich jetzt aber so noch ein bisschen hier aufbauen. Und es sei denn, du hast noch ein Thema. Hat mich nämlich voll gefreut. Wir haben uns ja lange nicht gehört, nochmal mit dir zu quatschen jetzt wieder.
Wir können auch ein Thema aufnehmen, aber also ich hätte tatsächlich noch ein Thema in Anschluss an das Ingenieurs-Gameplay, aber das wäre dann vermutlich was für die nächste Folge.
Ja gut, dann hört ihr das in der nächsten Folge. Einen schönen Abend. Danke dir, Deadly. Ciao, ciao.
Tschüss.